Wir sind in dieser Reihe drin, gesund, und wir wollen in dieser Gesund-Reihe verschiedene Themen uns anschauen. Also es geht jetzt nicht unbedingt darum, wie mache ich das richtige Workout mit Pastor Sven vielleicht so, sondern es geht darum, wie können wir verschiedene Ebenen von Gesundheit auch haben. Also wir haben es gehabt, was habe ich vor 2 Wochen gepredigt, über gesunde Identität. Dann habe ich die Woche davor, das war zwar eigentlich noch die andere Serie, aber hat eigentlich auch gut hier reingepasst, gesunde Vergebung. Letzte Woche, Simon hat über das Glücksprinzip, hieß es, glaube ich, sein Thema, wo es darum ging, wie bin ich eigentlich drauf, wie bete ich, bin ich regelmäßig im Gebet. Und heute geht es um gesunde Kommunikation. Und wer mich kennt, weiß, ich rede gerne und rede viel. Und deswegen dachte ich, gesunde Kommunikation ist total mein Thema. Und ich weiß aber nicht, was in dir aufploppt, wenn du das Wort Kommunikation hörst. Vielleicht bist du jetzt eher so der stereotype Mann, der denkt, oh, Kommunikation, jetzt muss ich reden. Oder du bist die Frau, die da sitzt und das Stereotyp sagt, ja, mein Mann, der redet nie mit mir, ich hätte so viel zu erzählen, ich würde so gerne noch mehr reden. Darum wird es heute nur bedingt gehen. Sondern wir wollen uns anschauen, was heißt gesunde Kommunikation. Und ich dachte mir, wir machen eine Textpredigt, weil es ist immer wieder mal gut, wenn man einfach mal so ganze Bibeltexte nimmt und die mal ein bisschen im Detail anschaut. Und gesunde Kommunikation, ich würde ihr eine Überschrift geben, die heißt, gesunde Kommunikation ist in meinen Augen Kommunikation, die Gott ehrt. Das ist in meinen Augen gesunde Kommunikation. Wie wir reden, vielleicht kennt ihr dieses Vier-Ohren-Modell. Ich weiß nicht, wer hat das schon mal von euch gehört, das Vier-Ohren-Modell. Es sind so mit so 4 Farben. Und nur weil ich etwas sage, heißt es nicht, dass mein Gegenüber das schon verstanden hat. Weder, dass es verstanden hat, noch, dass er meine Intention dahinter verstanden hat. Es gibt diese 4 Ohren. Es gibt einmal das sogenannte Sachohr. Das heißt, ich sage etwas und meine einfach hier Beispiel. Der Kaffee ist alle und ich gehe hin und sage zu meinem Partner, hey, der Kaffee ist leer. So, dieser einfache Satz kann auf verschiedenste Weisen gehört werden, nämlich einmal auf dieser Sachebene, nämlich der Kaffee ist leer. Danke für die Information. Dann kann es auf der Beziehungsebene gehört werden und zwar im Sinne von, Schatz, der Kaffee ist leer, ich hätte so gerne einen Kaffee gehabt. Möchtest du mir einen Kaffee machen? Dann gibt es das dritte Ohr, das ist das Selbstoffenbarungsohr. Nämlich das ist genau dieses, Schatz, ich hätte gerne jetzt einen Kaffee gehabt, aber leider ist kein Kaffee da. Was machen wir jetzt? Und das vierte ist das Appellohr, das hat gehört, es ist kein Kaffee da. Warum ist schon wieder der blöde Kaffee leer? Ich weiß nicht, wie du drauf bist. Wir haben so alles so eine Tendenz, wie wir hören. Ganz viele von uns hören ganz oft leider immer mit dem Appellohr. So, auch wenn wir in Gemeinde unterwegs sind und wenn wir mal Feedback geben und vielleicht auch mal das eine oder andere Kritische vielleicht auch sagen, wo wir sagen, hey, ich sag, wenn jemand dir was sagt in der Gemeinde, ist es hoffentlich nie, um dich runter zu buttern, sondern eigentlich, um dir zu helfen, dich besser zu machen, dich näher zu Gott zu bringen. Aber wir hören das ganz oft mit diesem Ohr von, aha, du findest mich blöd. Und aha, jetzt, du möchtest mir jetzt vorschreiben, wie ich zu sein habe. Aha. Und dann machen wir ganz oft zu. Und ich bin tatsächlich so jemand, wenn ich merke, mein Gegenüber ist mir nicht so richtig wohlwollend, dann kann ich auch werden wie so ein Granitblock und einfach sagen, ist mir egal. Vielleicht gehe ich dann sogar noch so weit und mache genau das Gegenteil, weil ich weiß, die Person ärgert es noch dazu. Ist nicht klug, ist nicht gesund, aber so bin ich manchmal. Und das Krasse ist aber, wenn ich dann merke, wie höre ich? Nur weil ich das so gehört habe, heißt es ja nicht, dass mein Gegenüber das so gemeint hat. Und das macht Kommunikation aus. Ich fange an zu sprechen, nämlich zurückzufragen, zu sagen, hey, ich habe das gerade wahrgenommen. Hast du das denn auch gemeint? Oder was hast du denn eigentlich sagen wollen? Und das liebe ich, deswegen liebe ich Kommunikation. Und genauso ist es bei Gott auch mit uns, wenn wir beten. Wir hören manchmal Dinge und dann denken wir so, oh krass, oh, warum will Gott das unbedingt auf diese Art und Weise? Aber wir fragen gar nicht mehr zurück, so hey Gott, habe ich es eigentlich richtig verstanden? Ich habe so viele Menschen blind ins Missionsfeld rennen sehen, die gedacht haben, sie haben von Gott gehört, ich muss jetzt hier zack Mission und hier raus und Menschen die Bibel auf den Kopf hauen, weil sie glauben es ja nicht richtig und so. Und die sind am Ende des Tages sind die total kaputt gegangen, weil sie nicht das gemacht haben, was Gott gesagt hat, sondern weil sie so einem ersten Impuls und ich muss jetzt und jeder von uns muss, nee, nicht jeder von uns ist Missionar. Gibt auch Hirten. Gibt auch Menschen, die Scherben aufsammeln müssen von dem, was die Evangelisten so hinterlassen haben zum Beispiel. Es gibt Menschen, die prophetisch dienen können und es gibt Menschen, die das nicht können. So, nicht jeder von uns, die Bibel sagt zwar, wir sollen uns alle nach Prophetie ausstrecken, aber nicht jeder von uns ist der geborene Prophet. Und by the way, wenn du weißt, was die Aufgabe des Propheten ist, möchtest du auch gar kein Prophet mehr sein. Und das ist total verrückt, weil wir ganz oft so Dinge tun und Dinge sagen, wo wir uns gar keine Gedanken machen, was steckt eigentlich dahinter. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir schauen heute Morgen Jakobus 3, die Verse 1 bis 12 gemeinsam an. Und für die, die es nicht auf dem Schirm haben, Jakobus ist der Bruder von Jesus gewesen und er war der Gemeindeleiter von der Gemeinde in Jerusalem und er hat diesen Brief geschrieben, den Jakobusbrief, an Judenchristen, die in Palästina gelebt haben und die also nicht direkt so an die Gemeinde angegliedert waren. Und er hat da gemerkt, hey, da laufen Dinge nicht so gut. Die sind auch ziemlich heuchlerisch unterwegs. Also wenn du diesen ganzen Brief liest, da kommt sehr viel von, da gibt es zum Beispiel diesen berühmten Satz, ja, schön, dass du an Gott glaubst, aber es machen auch die Dämonen. So, da bist du jetzt nichts Besonderes, nur weil du an Gott glaubst. Oder es gibt so andere Punkte, wo es eben auch um das Thema Kommunikation geht, das wir uns heute anschauen. Und das Ziel seines Briefes ist, dass er Verhaltensweisen aufdecken möchte auch und sagt, hey, da sind wir nicht gut unterwegs. Da haben wir das Label Christ auf unserer Brust stehen und leben das aber gar nicht. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wie oft ertappen wir uns dabei? Wie oft ertappe ich mich dabei, dass ich sage, okay, ich weiß es eigentlich besser, ich müsste es eigentlich besser machen und tue es aber trotzdem nicht. Und das dritte Kapitel des Jakobusbriefs fängt folgendermaßen an. Liebe Brüder, Klammer auf, und Schwestern, es sollten nicht so viele von euch in der Gemeinde lehren wollen, denn ihr wisst, dass wir als Lehrer von Gott besonders streng beurteilt werden. Ich wollte ganz lang Pastor sein, bevor ich wusste, was die Bürde des Pastors ist. Und habe dann gemerkt, als ich es wurde, das ist gar nicht so der schöne Job, den ich am Anfang dachte. Weil der ist ganz schön anstrengend. Ich weiß nicht, ob du weißt, was man als Pastor so macht. Das Predigen ist der kleinste Kram, den du so tust. Du organisierst viel, du hast viele Gespräche mit Leuten, du bist ganz oft in so Einzelcoachings drin und bist immer wieder am Korrigieren, am Menschen helfen, vorwärts zu kommen. Aber dieses vorne stehen und irgendwie eine schöne Predigt halten, das ist irgendwie der kleinste Teil von dem, was du als Pastor so tust. In der Zeit, in der Jakobus diesen Brief geschrieben hat, so also in den ersten 50 Jahren nach Christus, war das aber im jüdischen Verständnis ein ganz hochheiliger Job auch. Also ganz viele Leute wollten gerne Prediger und Priester und Lehrer sein. Wollen viele Menschen, habe ich auch manchmal das Gefühl, heute auch noch. Es gibt immer noch genug Leute, die sagen, ich will gern Pastor sein und ich gehöre dazu, ich bin gerne Pastor. Auch wenn da viele Aufgaben dabei sind, die auch manchmal nicht ganz so angenehm sind. Aber ich liebe diesen Job. Warum? Ich habe ein Privileg. Und Jakobus kommt hierher und sagt, dieses Privileg hat aber auch eine Bürde. Nämlich, du darfst vorne stehen und du darfst Leuten Dinge aus der Bibel erklären. Du darfst ihnen helfen, dass sie da wachsen und vorwärts kommen. Aber dein Vorbild wird halt auch das Vorbild der Gemeinde. Rick Warren, der Pastor der Saddle oder ehemalige Pastor der Saddleback Church, der stand mal, hat eine Gemeinde mit 30.000 Leuten gehabt und der stand mal an einem Taufsonntag in so einem See und hat, glaube ich, 800 Leute auf einmal getauft so, und irgendwann sagte, boy, was ist denn da los? Die sind ja, boah, warum sind denn die alle so dick? So, die sind ja richtig schwer, wenn die mal nass sind, dann wieder raus, boah. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt, ey Rick, schau mal in den Spiegel. Und er war selber sehr, sehr stabil gebaut. Und Gott hat gesagt, du bist das Vorbild. Die Gemeinde hört nicht so viel drauf auf das, was du sprichst, sondern sie schaut auf das, was du vorlebst. Und beurteilt dich anhand von dem. Und er hat, vielleicht kennt ihr dieses Buch, The Daniel Plan oder der Daniel Plan. Und er hat in diesem Buch hat er es reingeschrieben, diese Anekdote. Und er hat gesagt, er hat dann eine Predigtreihe gemacht über das Daniel-Fasten, das kennen ja einige, ich mache das ja auch ab und zu mal. Und er hat gesagt, und er hat seine Kirche herausgefordert und hat gesagt, hey, wollen wir gemeinsam abnehmen? Und dann haben sie sich alle gewogen am Anfang und haben dann ein paar Wochen später, haben sie, genau, 3 Wochen geht es ja, und dann nach 3 Wochen haben sie sich wieder gewogen und sie haben als Gemeinde 110.000 Kilo verloren. So, das ist jetzt natürlich bei 30.000 Leuten, ist das jetzt eine relative Zahl, aber sie haben auf jeden Fall, sie haben gemeinsam, haben sie sich nach Gott ausgestreckt und haben am Ende, sind sie gesünder geworden. Und ich fand das total faszinierend. Aber es hat mir auf einer anderen Ebene nochmal dieses Bild klar gemacht, was Jakobus hier schreibt. Achte auf das, was du vorlebst. Das, was ich vorlebe, wird die Maxime für viele. Und deswegen heißt es auch im nächsten Vers, wir alle machen Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Und das ist schön. Warum? Weil Jakobus nimmt sich nicht aus. Er sagt, wir alle machen Fehler. Nicht nur, also der Priester oder der Pastor wird dann jetzt nicht außen vor genommen, der Lehrer, so, sondern wir alle machen mal unsere Fehler. Aber wir müssen immer wieder darauf achten, ruhen wir uns darauf aus oder auch nicht. Und wie gesagt, Jakobus sagt auch nicht, dass es kein toller Beruf ist oder keine Strebenswerte, sondern er macht einfach bewusst, wir als Gemeindeleiter, wir als Prediger, wir sind diejenigen, die das geistliche Leben von vielen Menschen beeinflussen. Deswegen ist es so traurig, wenn Pastoren Fehler machen und wenn sie plötzlich fallen und wenn ganze Gemeinden daran zugrunde gehen, was wir auch immer wieder sehen. Deswegen ist es so wichtig, betet für Pastor David, betet für mich, betet für die anderen Pastoren alle, dass wir da von Gott einfach auch gerettet, also geschützt sind und dass wir, warum? Weil wir sind so die Speerspitze oft und kriegen geistlich ganz oft eins auf den Deckel. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, die Gemeinde steht hinter uns und betet für uns. Jakobus setzt in dem Moment aber auch schon ein bisschen was voraus bei diesem Brief, nämlich, dass eine gute Katechese stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, was der Begriff Katechese bedeutet? Okay, ich sag's euch. Katechese bedeutet einfach so die Unterweisung im Glauben, dass sie schon ein gewisses Fundament bekommen hat, dass du also, es sind jetzt keine neugeborenen Jesus-Nachfolger gewesen, denen er diesen Brief geschrieben hat, sondern welche, die schon Jahre unterwegs sind und schon viel auch gehört haben. Und Katechese bedeutet Menschen in den Glauben einführen, ihnen darin Heimat geben und dadurch die Kirche aufbauen. So, das heißt, wir brauchen, deswegen ist es in Zweierschaften, deswegen sind Kleingruppen so extrem wichtig. Warum? Weil wir da diese Feinheiten nachjustieren können, dass unsere Gemeinde stark wird. Weil es kann nicht an einzelnen Menschen hängen, dass die Gemeinde wächst oder nicht wächst, sondern wir alle brauchen uns gegenseitig. Wir alle brauchen auch diese gegenseitige Unterstützung, dieses gegenseitige auch in Liebe Feedback geben und korrigieren. Wir haben eine Kultur als Mosaic Family und diese Kultur hat unter anderem zum Beispiel diesen Wert von Gnade und Wahrheit. Also wir sprechen die Wahrheit, aber wenn wir das ohne Gnade machen, dann ist es einfach auch sehr verletzend. So, und wenn ich jetzt aber merke, oder wir haben diesen Wert von Exzellenz und Großzügigkeit in dieser Kirche. Wenn ich merke, dass Menschen in unserer Kirche nicht großzügig sein möchten und ich merke das, dann würde ich hingehen und würde sagen, das ist nicht unsere Kultur. Wir wollen eine Kultur der Großzügigkeit haben. Das hat in verschiedenen Bereichen, kann man das ausleben. Und ich sagte das, weil ich da auch ein Prinzip dahinter sehe, dass wenn wir großzügig sind, dass wir einfach mehr von Gott anvertraut bekommen werden. Aber wenn ich knausrig bin und geizig bin und denke, das ist auch irgendwie biblisch, dann muss ich sagen, das ist nicht unsere Kultur. Und wenn wir Kultur nicht ansprechen und nicht korrigieren, dann wird es nicht nur bei dir so sein, sondern dann wird es die nächste Ebene auch kriegen und die nächste Ebene. Und das, was wir vorleben, wird immer wieder sich multiplizieren. Lesen wir weiter. Wir alle machen Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Jakobus ist hier ziemlich klar und kommt und sagt, hey, was du sagst, ist wichtig und was du nicht sagst, ist genauso wichtig. Ich bin der Typ, der ganz oft redet, bevor er denkt und im Nachhinein feststellt, so, das war gar nicht so klug, dass ich das jetzt auf diese Art und Weise gesagt habe, wie ich es gesagt habe, und das ist ziemlich gefährlich. Weil das kann ganz schön viel kaputt machen. Aber wer, wenn wir es schaffen, und wir gehen da gleich weiter in diesen Text rein, warum das so wichtig ist, was unsere Zunge eigentlich hat, um richtig mit Worten umzugehen, müssen wir nicht nur die richtigen Worte zur richtigen Zeit finden, sondern auch unterlassen zu sagen, was wir nicht sagen sollten. Wie oft sagen wir so aus einer Wut raus oder aus einem Zorn raus oder aus einer Verletzung heraus Dinge, weil ich den anderen gerade einfach nur verletzen möchte. Weil ich das Gefühl habe, ich habe das jetzt gerade auch verdient, dass ich auch mal zurückschlagen darf. Ich bin der immer kassiert. Und jetzt habe ich aber auch mal Lust drauf zu hauen. Warum? Weil sonst bin ich ja immer der Prügelknabe. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir es hier lernen dürfen. Hey, es gibt Dinge, die wir sagen müssen, sagen dürfen, sagen sollen. Und es gibt aber auch für die richtigen Dinge zu sagen, einen richtigen und einen falschen Zeitpunkt. Du kannst das Richtige zur falschen Zeit sagen und es ist wie, wenn du jemandem den Vorschlaghammer ins Gesicht donnerst. Dann kann es noch so wahr sein und noch so richtig sein, aber es hilft nicht. Du kannst das Richtige zur falschen Zeit sagen. Du kannst auch das Falsche zur richtigen Zeit sagen. Das ist genauso gefährlich. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder neu mit Gott in Verbindung sind, zu sagen, hey, wo bin ich gerade drin? Was muss ich sagen? Was muss ich nicht sagen? Es gibt viele Beispiele, wo Menschen ihre Zunge nicht im Zaum halten. Das ist zum Beispiel, wenn wir tratschen, wenn wir schlecht über andere reden, wenn wir prahlen, wenn wir manipulieren, wenn wir Irrlehren verbreiten, wenn wir jammern, aber auch wenn wir anderen schmeicheln und den Honig ums Maul schmieren, um einen Gewinn für mich selber nachher bei rauszuschlagen. Das sind alles so Dinge, wo ich meine Zunge nicht im Zaum halten kann. Und du kannst dir, und vielleicht hast du diese drei Punkte schon mal gehört, du kannst dir drei wichtige Fragen stellen, bevor du sprichst. Und wenn du diese drei Fragen dir stellst und es schaffst, so reflektiert zu sein, dass du die vorher stellst, dann passiert ganz viel Gutes. Die erste ist: das, was ich sagen will, wahr? Also stimmt es überhaupt? Ist es wahr, was ich zu sagen habe? Das zweite, ist es notwendig? Nur weil es wahr ist, heißt es nicht, dass es auch unbedingt jetzt gesagt werden muss. Ich kann von der Bühne, von der Kanzel, kann ich dir eine Kanzelwatsche verpassen, aber das ist nicht hilfreich, das ist nicht notwendig. Es ist viel erbaulicher, wenn ich nach dem Gottesdienst zu dir komme und sage, hey, da lief was nicht gut. Können wir darüber sprechen? Ich könnte dasselbe, wenn es wahr ist, ich könnte dasselbe auf der Bühne sagen, aber auf der Bühne wäre es, wie wenn ich dir öffentlich dich auspeitsche. Deswegen ist es jetzt gerade notwendig oder ist es generell notwendig oder ist es vielleicht eine Sache, wo ich weiß, die korrigiert sich vielleicht auch von allein mit der Zeit. Und das dritte ist es freundlich. Spannend, ne? Was? Das Wahre muss ja auch noch freundlich sein. Das ist ja blöd. Und am besten kannst du alle drei Fragen mit Ja beantworten, bevor du sprichst. Vor allem, wenn es herausfordernde Themen sind. Also es gibt natürlich vieles, wo man einfach auch mal so drauf losreden kann. Aber wenn wir herausfordernde Themen haben, wenn wir auch Sachen haben, wo wir merken, gerade es geht um Kultur, es geht um christliche Lebensweise zum Beispiel, es geht um die Kernfragen, da gibt es... Da müssen wir korrigieren, wenn es falsch läuft. Aber eben uns auch immer fragen, wie. Und das ist mein Punkt heute, um den es mir eigentlich geht, die Macht unserer Zunge. Ich weiß nicht, wie du so tickst und wie viel Wert du deiner Zunge beimisst. Die Zunge war ganz lange und ist, glaube ich, bis heute immer noch in der Medizin ein wichtiger Indikator, wenn es um Krankheiten geht. So anhand der Zunge kann ich ganz viel erkennen, was in anderen Regionen meines Körpers auch los sein kann. Das finde ich total faszinierend. Also ich habe sonst keine Ahnung von Medizin. Ich habe das gelesen diese Woche und dachte mir, wie cool ist das eigentlich, dass ich anhand meiner Zunge solche Dinge lesen kann. Gehen wir mal weiter im Text. Wir haben gehört, dass die Zunge, dass wir sie kontrollieren sollen, dass sie ein Zaumzeug anlegen sollen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Wenn mir das falsche Wort im falschen Moment rausrutscht, können wertvolle Beziehungen kaputt gehen. Beziehungen, wo ich vielleicht über Jahre hinein investiert habe. Da können Ehen dran kaputt gehen. Da können Freundschaften dran kaputt gehen. Da können Arbeitsbeziehungen kaputt gehen. Ich hatte mal einen Chef, der mir, und der, wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich eine sehr treue und sehr loyale Person bin. Diese Person hat zu mir gesagt, Sven, du bist mir nicht loyal genug. Und du machst da dein eigenes Ding und das hat nicht gestimmt. Was ist passiert? Er hat diesen Satz gesagt und hat unsere Arbeitsbeziehung zerstört. Dass ich habe in diesem Moment, war ich drauf und dran, den Tisch umzuschmeißen und viele, viele bösartige Dinge über ihn zu sagen. Ich habe es nicht getan, danke Jesus. Aber was war? Ich habe eine Entscheidung getroffen, nämlich, dass diese Arbeitsbeziehung nicht weitergehen wird. Und ich habe es schnellstmöglich dieses Arbeitsverhältnis beendet. Weil ich gesagt habe, ich kann nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die mir nicht vertrauen und umgekehrt. Die gleiche Person kam eine Woche später wieder und sagte zu mir, ah Sven, hey, du hast mein hundertprozentiges Vertrauen, ich bin voll bei dir, ich bin voll hinter dir. Das war der Moment, als ich meine Entscheidung vollends abgeschlossen habe und gesagt habe, und jetzt sowieso, weil wenn ich innerhalb von einer Woche diesen krassen Wechsel habe von, ich habe dir immer vertraut und du machst einen richtig guten Job und eine Woche vorher höre ich, du machst den schlechtesten Job, den ich mir vorstellen kann, dann wird es schwierig. Dann stehe ich da und dann weiß ich ja auch nicht mehr, ja, was ist jetzt wahr? Stimmt es oder stimmt es nicht? Und ihr kennt es, dieses im Sommer, wenn es trocken ist, dann heißt es immer im Radio, hört man das ganz oft, so bitte für die Raucher, bitte jetzt keine Zigarettenstummel an den Wegesrand machen. Warum? Weil dieser eine Funke, der da drin ist, kann den ganzen Wald abfackeln. Und genauso sind unsere Worte auch. Und wir machen uns so wenig Gedanken drüber. Wir reden so oft, so unbedacht, weil wir denken, wir sind jetzt im Recht und wir haben jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen in dem Moment und ich muss das jetzt irgendjemandem reindrücken, dass die andere Person falsch ist. Wenn wir im falschen Moment die falschen Dinge sagen, dann kann ein Versprechen gebrochen werden, dann kann ein schlechter Eindruck vermittelt werden, der nie wieder gut gemacht werden kann. Und deswegen ist auch kein Wunder, dass wir David haben, der im Psalm 141 Folgendes betet und sagt, Herr, gib auf das, was ich rede, gib Acht auf das, was ich rede und wache über meine Lippen. Hey, wann hast du das letzte Mal so ein Gebet gebetet? Wann bist du morgens aufgestanden und hast gesagt, Gott, ich weihe dir heute meinen Mund, ich weihe dir heute meine Zunge. Warum? Weil ich möchte keinen Müll erzählen, wenn ich ihn aufmache, sondern ich will, dass er dich ehrt. Das ist eine gute Frage. Wann haben wir das letzte Mal gebetet? Und wisst ihr, wir sind ganz oft ganz gut, auch mit Worten unsere Frömmigkeit so nach vorne zu holen und zu erzählen, wie gut wir sind. Aber in diesen Momenten, wo wir so unbedacht reden und wo wir so die Sense manchmal auspacken, da zeigt sich, was wirklich in uns drin ist. Die Bibel ist sehr deutlich und Jesus auch. Jesus sagt zum Beispiel, nicht was in uns hineinkommt, verunreinigt uns, sondern das, was in uns drin ist. Und die Bibel fasst es folgendermaßen in den Sprüchen zusammen und sagt, mehr als alles andere achte auf dein Herz, weil es offenbart am Ende dein Innerstes. Und man hört es anhand von dem, was ich spreche, anhand von dem, was ich tue, ist mein Herz auf Gott gepolt oder ist es das nicht? Und das ist super herausfordernd, weil wie schnell schaffen wir es im Alltag, auch Gott zur Seite zu schieben. Und wisst ihr, ich habe gelesen, ein Mensch öffnet im Schnitt 700 Mal am Tag den Mund. Krass. Gibt bestimmt auch mehr Leute, die es mehr machen. Also ich gehöre wahrscheinlich dazu, die Statistik deutlich nach oben treiben. Aber allein die Vorstellung, dass 700 Mal ich den Mund aufmache, heißt, ich müsste eigentlich schon 700 Mal überlegen, macht es Sinn, was ich gerade sage? Ist es notwendig und ist es freundlich? Aber wie oft mache ich das? Meistens mache ich es erst im Nachhinein, wenn ich schon gemerkt habe, was es bei meinem Gegenüber ausgelöst hat, was ich gesagt habe, ob das jetzt notwendig und sinnvoll war. David bittet Gott in diesem Psalm, ihn davon abzuhalten, Böses zu sagen und das sogar in einer Situation. Und das müssen wir uns vorstellen, David hat diesen Psalm geschrieben, als er von allen verfolgt wurde. Also in dem Moment, wo er genügend Gründe gehabt hätte zu sagen, Jetzt darf ich aber auch mal abledern und sagen, jetzt darf ich mal sagen, welchen Frust ich habe über die ganzen Leute da, über die, alle, die mich verlassen haben, alle, die schlecht über mich reden, all das. Und genau in diesem Moment kommt David und sagt, bitte achte darauf, Gott, was aus meinem Mund herauskommt. Weil wir die Macht der Zunge kennen, täten wir gut daran, wenn wir dieses Gebet jeden Morgen auch beten. Vielleicht zeigt dir der Geist Gottes gerade Situationen auf, wo Menschen unbedacht mit dir gesprochen haben und dich verletzt haben. Wie sehr würden wir uns wünschen, dass es so nicht passiert wäre? Vielleicht zeigt er dir gerade auch den einen oder anderen Moment, wo du das gemacht hast, bei anderen Leuten. Vielleicht zu deinem Ehepartner, vielleicht zu deinem besten Freund oder nicht. Keine Ahnung, du kennst deine Beziehungen besser wie ich. Aber ich glaube, dass es genügend Beispiele gibt. In Sprüche 26, Vers 20 heißt, Feuer erlischt, wenn es kein Holz mehr gibt und Streit legt sich von selbst, wenn der Klatsch aufhört. Hey, das ist so ein simpler Gedanke, wenn wir keinen Nährboden mehr bieten, dann muss es früher oder später, stirbt es ab. Wenn ich kein Holz mehr in den Ofen reinlege, dann hört das Feuer irgendwann auf. Und die Frage ist in der Gemeinde, jetzt mal ganz praktisch gesprochen, wenn ich irgendwas höre über jemanden in der Gemeinde, dann habe ich eine Entscheidung, die ich machen kann. Entweder kann ich sagen, okay, cool, ich mache da jetzt mit. Ah ja, was hast du denn gehört über der XY? Ah ja, das bestätigt ja mein Bild, habe ich auch schon gehört. Oder du sagst, hey, wir sind so nicht. Unsere Kultur ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen, wir reden nicht schlecht über andere. Es macht dich manchmal ein bisschen unbeliebt, wenn du sowas machst, aber es macht dich bei Gott ultra beliebt, weil du Kultur baust und weil du Menschen, weil meistens reden wir nur so über die Menschen, die gerade nicht da sind. Es gibt Dinge, die frage ich mich manchmal, wenn ich sie erzähle über andere, würde ich sie auch erzählen, wenn die Person jetzt auch in der Runde sitzen würde? Und wenn ich, also gerade wenn es um heikle Themen geht oder ein bisschen negative Sachen geht, dann frage ich mich immer, würde ich das auch erzählen, wenn die Person jetzt gerade mir auch in die Augen gucken könnte? Und nur wenn ich da ein klares Ja für mich habe, dann gehe ich hin und sage, okay, das kann ich erzählen. Oder wenn ich weiß, mit der Person ist es fein, dass man das erzählen kann. Aber da, wo ich kein klares Ja habe oder dieses Gefühl nicht habe von, ich kann dir das ins Gesicht sagen, würde ich, also das ist so mein Filter, den ich dann da auch manchmal habe. Und die Frage ist eben, kann ich mich auch überall, also feuere ich das auch selber an, indem ich merke, wenn über mich geklatscht oder getratscht wird, dass ich dann sage, und jetzt muss ich dagegen schießen und sagen, das ist gar nicht so. Oder sage ich einfach, okay, ich habe vor drei Wochen habe ich darüber gepredigt, beim Thema Vergebung zu sagen, lasse ich es los, schicke ich es weg und sage, okay Gott, ich gebe die Personen, die da schlecht über mich reden, in deine Hände und ich vertraue darauf, dass du ihnen das gibst, was sie verdient haben. Nicht mehr über manche Dinge zu reden, nimmt dem Feuer die Nahrung. Und die Frage ist, vielleicht gibt es so diese eine Person, die du gerade so vor Augen hast, wo du denkst, boah, die nervt mich aber richtig hart. Mal Hand aufs Herz, mach mal kurz mal Augen zu und ihr dürft mal kurz, ich würde das so gerne jetzt wissen, aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann hat jeder von uns diese eine Person mindestens, wo er sagt, boah, wenn ich an die denke, ey, da geht der Puls direkt auf 160. Wenn ich noch 2 Minuten weiter denke, dann ist er schon bei 300. Und dann denke ich mir, wenn ich die mal sehe, ey, oh. Gibt so Menschen, hat man auch als Pastor. Aber die Frage ist, nähre ich das vielleicht auch selber manchmal, dass ich die Person gar nicht loslasse und dass ich auch immer wieder nach Dingen suche, die mich an dieser Person auch nerven, damit ich auch weiterhin mein Recht habe, dass sie mich nervt und dass ich es vielleicht irgendwann anderen Leuten auch sagen kann, hey, die Person nervt mich aus dem und dem Grund. Ich glaube, wir sollten uns an dieser Stelle vornehmen, Dinge loszulassen, die uns nicht gut tun. Jakobus 3, Vers 6. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann. wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Taffe Worte, ja? Es sind doch das Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Da kann die Hölle immer noch Einfluss nehmen? Das ist schon krass, oder? Das macht mich schon auch ein bisschen demütig und vorsichtig. Wenn ich plötzlich merke, ich kann noch so sehr mit Jesus unterwegs sein, es gibt diesen einen Moment, wo ich den Fuß in die Türe stelle und der Teufel nutzt genau diesen Moment und sagt, und jetzt haue ich dir was drauf. Und jetzt fangen wir an, schlecht zu reden und jetzt zeige ich dir lauter Dinge. Jakobus vergleicht den Schaden, den die Zunge anrichten kann, mit einem verheerenden Feuer. Und die Bosheit der Zunge hat ihren Ursprung in der Hölle. Also wer seine Zunge nicht im Zaum hält, kann enormen Schaden anrichten. Und wisst ihr, ich entdecke das so oft, also innerhalb der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde, dass wir mit unserer Zunge so schnell Dinge auch zerstören können. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren saß ich mal bei einem Geburtstag von meiner Schwägerin. Mein Bruder und ich, wir sind so Diskutierer. So, es gibt in den ganz vielen Bereichen, habe ich Bereiche, wo ich mir denke, ist mir eigentlich wurscht. Denk, was du willst. Und es gibt so ein paar Bereiche, da kann ich das nicht so wegdrücken. Und wir wissen das so gegenseitig, welche Bereiche das sind. Mein Bruder ist so der Typ, der hat Recht. Und er diskutiert so lange mit dir, bis du ihm Recht gibst, einfach weil du keinen Bock mehr hast, weiter zu diskutieren oder weil er dich tatsächlich von seiner Meinung überzeugt hat. Und da gibt es eben Bereiche, es gibt halt so, das ist auch nicht nett, aber also ich liebe meinen Bruder sehr, nur dass wir das nochmal geklärt haben, aber es gibt manchmal so Momente, wo ich dann denke, komm, heute ärgere ich ihn mal ein bisschen. Und da gibt es so einzelne Begriffe, die ich fallen lassen kann und da weiß ich, da geht er sofort hoch. So. Da geht es dann, keine Ahnung, kann man über Politik diskutieren. Und dann ist mein Bruder so, kann man in eine klassische Ecke reinpacken, die eher den Kapitalismus-Fan unterstützt. Und wenn ich weiß, ich will ihn ärgern, dann sage ich, du Bruder, wie stehst du eigentlich nochmal zu, wie heißt es jetzt nochmal? Ich glaube, bedingungsloses Grundeinkommen war das. Und dann, BAM! Dann geht er ab und ich stehe manchmal da und dann sitze ich da und ich lache mir dann so ein. Ich finde es so toll, weil es mich tatsächlich am Ende des Tages auch gar nicht so interessiert, ob wir da jetzt auf eine Welle kommen. Aber wir haben es schon mal geschafft, da hat er das gemacht, indem er gesagt hat, ich glaube nicht, dass die Bibel Gottes Wort sein kann. Warum? Weil es haben irgendwelche Menschen geschrieben. Da bin ich plötzlich aufgestanden und habe gesagt, Kollege, so nicht. Und dann haben wir und das war der Geburtstag von meiner Schwägerin, und wir haben so lange diskutiert, dass meine Schwägerin irgendwann gesagt hat, ihr dürft jetzt gehen, weil ihr habt meinen Geburtstag kaputt gemacht. Das kann passieren, wenn wir unsere Zunge nicht unter Kontrolle haben. Wow, oder? Und es gibt so Themen, da können wir das so ein bisschen zur Seite schieben, da sind wir easy. Und es gibt aber manchmal so Themen, wo wir das auch überhaupt nicht können. Und deswegen ist manchmal die Frage, ist es weise, das zu tun oder nicht? Und wie gesagt, ich mache genauso Fehler wie wir alle anderen auch. Deswegen dachte ich, erzähle diese Story. Aber wenn wir bewusst auch losziehen und Dinge bewusst kaputt machen wollen mit unseren Worten, dann haben wir ein Problem. Weil niemand kann die Folgen von diesem Feuer aufhalten. Worte, die wir gesprochen haben und vor allem Worte, wo wir Menschen verletzt haben, die sind ausgesprochen und die machen Wunden. Im besten Fall werden Narben draus, aber ganz oft bleiben ewig und drei Tage Wunden. Weil wir manchmal so in diesem Zornmoment, wo wir uns da so richtig im Recht fühlen, Dinge erzählen oder Dinge aussprechen, die einfach nicht gut sind. Deswegen ermutige ich dich, wenn du sprichst, sei dir bewusst, meine Worte können ein Feuer sein und du kannst den Schaden, den deine Worte anrichten, weder kontrollieren noch eindämmen. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte, Gott hat mich gestern Abend an diese Geschichte erinnert. Da geht es um einen Pastor und der Pastor hat ein Gemeindeglied, das ganz oft schlecht über andere redet. Und hat es mitbekommen und geht hin und sagt, hey, komm doch mal zu mir ins Büro, ich habe da was mit dir zu besprechen. Und dann gibt er ihm so eine Tüte voll Federn. Und er sagt, und jetzt geh bitte mal zu jeder Veranda und leg mal so ein paar Federn einfach auf die Veranda. Und mach das mal hier die ganze Straße entlang. Und der Mann okay, sagt, okay, kein Problem, hier, da ein paar Federn, hier ein paar Federn, dort ein paar Federn. Es ist ein bisschen windig, es ist draußen, die Federn wehen vorbei. Der Mann ist fertig und der Pastor kommt und sagt, hey, und jetzt sammel bitte alle wieder ein. Und er sagt, das ist unmöglich. Der Wind hat die weggetragen, ich kann die nicht mehr alle einfangen. Er sagt, genau das passiert, wenn wir negativ reden mit unseren Worten. Sie sind ausgesprochen und der Wind kommt und er trägt sie weiter und am Ende geht so viel kaputt, du wirst nie wieder einfangen können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da immer wieder neu bewusst machen, was richten meine Worte an? Ermutigen sie oder zerstören sie? Jakobus 3, Vers 7. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll tödlichem Gift. Okay. Ich habe eine zynische Frage an der Stelle. Wenn ich es nicht kontrollieren kann, bringt es dann überhaupt was, wenn ich es probiere? Kann es ja am Ende eh nicht. Ich versage da ja eh. Aber ich glaube, ich versage da dran. Ich bin derjenige, der am Ende des Tages nicht das im Griff hat. Aber, und hier kommt ein dickes Aber, wir haben da einen im Bunde, der nennt sich Heiliger Geist, der kann uns helfen, diese Zunge zu bändigen. Und wir können ihn jeden Tag aufs Neue einladen, wo wir hingehen und sagen, hey, wir stehen da, und wir wissen manchmal gar nicht so genau, was sage ich eigentlich, wie mache ich das? Wie kann ich meine Zunge trainieren? Wie kann ich diese Fähigkeit, meine Zunge im Zaum zu halten, trainieren? Und wir können jeden Morgen, so wie wir das Gebet beten, Herr, achte auf meinen Mund, auf das, was ich sage und tue, können wir anfangen zu beten, Heiliger Geist, lenke du meine Worte und bremst du mich da ein, wo ich Dinge sagen möchte, die nicht hilfreich sind, wo ich Dinge sage, die nichts bringen. Und wisst ihr, wir haben einfach so ein spannendes Bild von Geistlichkeit, finde ich. Ich kenne viele Menschen, die sagen, ja, jemand ist geisterfüllt in dem Moment, wo Leute prophetisch reden oder Hände auflegen und Dinge passieren und lauter solche Dinge. Aber ich habe auch viele Menschen gesehen, die Gott gebraucht hat, bei denen die Früchte, also wir fokussieren uns ganz gerne mal auf die Gaben des Geistes und nicht auf die Früchte des Geistes. Ich würde heute eine Person dann als geistlich bezeichnen oder als geisterfüllt bezeichnen, wenn ich in diesem Leben Freude entdecke, wenn ich Liebe entdecke, wenn ich Geduld und Langmut und Freundlichkeit entdecke, wenn ich Selbstbeherrschung entdecke. Ja, wisst ihr, und ich dachte ganz lange, wenn ich es gelesen habe, habe ich bei diesen neuen Früchten des Geistes und bei dieser Selbstbeherrschung, habe ich ganz lange immer gedacht, es geht ja hauptsächlich um diese sexuelle Thematik. So, ich kann mich selbst beherrschen, egal wie meine Begierden gerade sind, das nicht zu tun in dem Moment. Und Gott hat mir gesagt, hey, das ist nur ein ganz kleiner Teil von Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist zu checken, wann sollte ich Dinge sagen und wann sollte ich sie nicht sagen. Selbstbeherrschung ist der Moment, wo ich sage, okay Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Und dann stehe ich plötzlich da und merke, da passieren nochmal ganz andere Dinge. Deswegen, ich glaube, ich habe mal in einem Buch gelesen über den Heiligen Geist, war das Bild von der Taube und es war so, ein Flügel stand für die Gaben des Geistes und ein Flügel stand für die Früchte des Geistes. Damit so ein Vogel gesund fliegen kann, braucht er beides. Mit einem Flügel lässt sich schlecht fliegen. Aber wir sind oft so fokussiert auf diesen einen Flügel, Nämlich der, wo es praktisch wird, wo man plötzlich, ja, und hier prophetisch geredet und Heilung und Geisterunterscheidung und was auch immer wir alles da haben und Prophetie und all das. Und vergessen ganz oft, dass wenn wir diesen anderen Flügel nicht haben, dann wie war das? Ich glaube, Paulus sagt es im Korintherbrief, der sagt, es ist ja schön, wir alle prophetisch reden, wenn wir keine Liebe haben, dann ist es nichts als lärmender Donner oder so ähnlich. Wow! Und Paulus sagt, wir sollen uns sehr wohl ausstrecken danach, dass wir prophetisch reden. Aber noch mehr sollen wir die Liebe haben, aus der all diese Früchte des Geistes erwachen. Lass uns den letzten Part anschauen, Verse 9 bis 12. Mit ihr, der Zunge, mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Das ist schon spannend, ne? So kommen Segen und Fluch aus einem und demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf so nicht sein. Wenn wir uns als Gemeinde treffen, und nicht nur als Gemeinde, aber als Gemeinde, haben wir immer diesen Worship-Block vorne dran. Und da singen wir Gott zu, wie toll er ist und was er alles kann und wow, Halleluja. Und dann gehen wir nach draußen oder vielleicht schon vorher oder nachher, fangen wir an, mit demselben Mund, der in diesem Augenblick den Namen Gottes groß gemacht hat, zu sagen, was für ein Depp eigentlich mein Gegenüber ist. Und wisst ihr, ich glaube, Gott prüft uns da ganz oft in dem Bereich vom, also bei mir zum Beispiel beim Autofahren. Wie oft ich beim Autofahren denke, wer hat dir eigentlich den Führerschein gegeben? Anstatt die Person zu segnen und zu sagen, keine Ahnung, was in deinem Leben gerade los ist, aber dass du gerade bescheuert Auto fährst, in meinen Augen, hat bestimmt einen Grund. Und vielleicht ist Unfähigkeit nur der geringste davon. Und ich merke es immer wieder, wie oft Gott mich in diesem Bereich herausfordert und sagt, hey Sven, du hast so viel Lernfeld vor dir. Sprudel aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich. Pflückt man Oliven von einem Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock? Nein. Und man kann auch kein frisches Wasser aus einem salzigen See schöpfen. Jakobus kommt an dieser Stelle und sagt uns nochmal ganz deutlich, so nicht, Freunde. Wir dürfen lernen, mit unserer Zunge umzugehen. Wir dürfen lernen, mit unseren Worten umzugehen, und zwar im Sinne von einem Verständnis, dass wir wohl eine Verantwortung dafür haben. Wir können nicht diesen Vers nehmen und sagen, ja Gott, steht ja, dass ich es eh nicht kann, also puh. Sondern wir dürfen hinstellen und dürfen sagen, okay Gott, ich kann es nicht, aus meiner Kraft, never ever. Aber mit dir an meiner Seite klappt es. Die Kraft des Heiligen Geistes in mir kann es. Die Kraft des Heiligen Geistes ist das, was Dinge in mir hervorholt, die einfach nur gut sind. Warum? Weil mein Gegenüber ist, egal ob ich ihn toll finde oder nicht, er ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, er ist gut per Definition. Per Gottes Definition sogar sehr gut. Halleluja. Warum sollte ich mir anmaßen, was anderes über diese Person zu sagen? Und wisst ihr, es gibt zwei Merkmale, wie wir, oder zwei Kennzeichen von Motivation unserer Zunge. Das eine ist, sind Punkte, und vielleicht erkennst du die, und wir wollen sie gleich im Gebet bei Gott abgeben. Kennzeichen unsere Worte, wenn der Satan unsere Reden motiviert. Und das sind Punkte dabei wie bittere Eifersucht, selbstsüchtiger Ehrgeiz, irdische Wünsche und Begierden, ungeistliche Gedanken und Ideen, all das, was ich so ausspreche, zählt dazu. Ein Durcheinander. Hey, wie oft haben wir schon durcheinander gestiftet, obwohl wir eigentlich dachten, hey, eigentlich voll cool, ich habe eine richtig gute Idee, ich habe da, mach mal du das und so. Und wir bringen ein Durcheinander in eine Gruppe hinein, weil vielleicht Dinge schon gedacht und geplant sind, die aber halt noch nicht zu Ende kommuniziert sind vielleicht. So, und wo dann einmal denkst, okay, und dann stehst du plötzlich da und du kommst ins Schwimmen, und der Name des Teufels ist Diabolos, der Durcheinanderbringer. Er liebt es. Er liebt es, dass wir in Gemeinde anfangen zu diskutieren. Keine Ahnung, wann ist jetzt jemand getauft oder nicht getauft? Wann ist er geistlich getauft oder nicht geistlich getauft? Wann ist er, kommt er in den Himmel oder nicht in den Himmel? So, es gibt Punkte, wo ich sage, da kann man diskutieren. Es gibt Punkte, wo es keinen Sinn macht, in meinen Augen zu diskutieren. Aber genau da sind wir richtig gut drin, dran zu bleiben. in diesen unnötigen Punkten. Oder auch wenn wir merken, wir haben böse Absichten. So, die fallen uns natürlich in dem Moment nicht direkt auf, dass es böse Absichten sind, aber sie kommen durch am Ende. Und es gibt Kennzeichen unserer Worte, wenn Gott und seine Weisheit, wenn unsere Reden von Gott und seiner Weisheit geprägt ist, nämlich Reinheit, Frieden, Rücksichtnahme, Unterordnung. Oh, schwieriger Begriff, Unterordnung. Hey, hey, hey. Barmherzigkeit, Aufrichtigkeit, Freundlichkeit, Unvoreingenommenheit. Hey, wie oft habe ich schon über Menschen Sachen gehört, die mir erzählt wurden, hey, die Person ist so und so. Einfach nur in deiner Funktion als Pastor wollte ich dich mal vorwarnen. Und plötzlich hörst du Dinge und sie färben immer dein Bild von der Person. Egal wie sehr du sagst, ich lasse es nicht an mich ran. Du hast immer, wenn es negativ war, hast du immer einen gewissen Negativ-Touch an dieser Person. Du wirst sehr viel schneller die negativen Punkte finden wie die guten. Deswegen bin ich in der Zwischenzeit so und sage, hey, wenn du mir über eine Person was sagen möchtest, sag mir die guten Sachen. Die negativen finde ich alleine raus. Warum? Weil ich will das Gute in den Menschen sehen. Und ich wünsche dir das heute Morgen, dass du das auch tust. Dass du anfängst zu sagen, ich will das Gute in den Menschen sehen. Das Schlechte ist genug da und die Gesellschaft und alle zeigen mir immer wieder neu, was alles schlecht an Menschen ist oder an meinem Gegenüber oder auch an mir selber. Lass uns mehr fokussieren auf das, was gut ist. Gesunde Kommunikation sind Worte, die Gott ehren und unsere Mitmenschen ermutigen und liebevoll ermahnen. Es heißt nicht, dass ich mein Gegenüber nicht mehr ermahnen darf. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Es ermutigt und ermahnt, aber liebevoll zu Jesus hin. Unsere Zunge ist ein kaum zu bändigendes Werkzeug, das Leben schenken kann und genauso zerstören. Ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen und bewusst hermachen, dann kann auf einmal aus uns so viel Leben und Heilung fließen in diese Welt hinein. Wenn wir uns bewusst entscheiden, wir gehen nicht mehr den Weg, den andere gehen. Wir gehen nicht mehr den Weg, wenn die Gruppe an der Arbeit zusammensteht beim Kaffee und über den Chef schimpft, dann kann ich mich dazustellen und selbst wenn ich schweige, stimme ich zu. Ich kann ein Zeichen setzen und kann sagen, und ich stehe auf und gehe und sage, so rede ich nicht über meinen Chef. Selbst wenn er ein Depp ist. So rede ich nicht. Oder über Freunde oder über Menschen, die nicht in dieser Runde stehen. Deswegen lass uns aufstehen, lass uns zusammen beten, dass wir wirklich ganz bewusst Gott und dem Heiligen Geist heute unseren Mund und unsere Zunge und unsere Gedanken und vor allem unser Herz neu weihen und hinlegen und sagen, hey Jesus, hier bin ich. Und ich bete, dass du mein Herz anrührst. Ich bete, dass du meine Seele anrührst, Jesus. Und Geist Gottes, wir stehen hier vor dir und wenn du möchtest, breite gerne deine Hände aus. Und Jesus, wir wollen, dass du unsere Hände füllst, dass du unsere Herzen füllst, dass du derjenige bist, der uns erinnert, jeden Morgen neu, Jesus, kümmere dich um meine Zunge, kümmere dich um meine Gedanken, kümmere dich um mein Herz, damit das Gute fließt. Geist Gottes, danke, dass deine Kraft da ist und dass wir eine Erwartung haben dürfen, dass das so viel mehr für uns bereit ist, Jesus. Danke, dass es so viel mehr gibt, Jesus. Danke, dass wir vielleicht heute Morgen auch nochmal ganz neue Dinge bewusst uns machen dürfen, wo wir schlecht zu anderen über andere gesprochen haben. Und danke, dass du uns da, wo es möglich ist, auch die Kraft gibst, das anzusprechen und zu sagen, hey, ich glaube, ich habe dich da verwundet und du kannst dich nicht entschuldigen. Du kannst nur darum bitten, dass jemand dir vergibt. Und in dem Moment kann aus dieser Wunde eine geheilte Narbe werden. Amen. Amen.